Ach, du bist super, danke dir. So, bin auch wieder aus meiner Höhle gekrochen. Ich verstecke mich jetzt nicht mehr. Verstecke mich schon gar nicht vor den Schweizern. Hab's genossen, unter euch zu sein, genieße es auch jetzt noch. Habe auch viel gelernt selber diese Tage, muss ich immer sagen. Es ist auch für einen, der da herumsteht, immer eine sehr bereichernde Zeit. Speziell von heute Morgen nehme ich eine Sache ganz sicher mit, was ich gelernt habe beim Gottesdienst, nämlich gebe nie Pfeil und Bogen in die Hand eines Schweizers. Egal wo du stehst, du bist immer in Lebensgefahr, da musst du aufpassen. Ich möchte euch diese Worte des Petrus, was wir gerade in der Einleitung gehört haben, noch vorlesen. Es steht im Johannesbrief im 21. Kapitel, die Verse 20 bis 23. Da heißt es, Petrus wandte sich um und sah, dass der Jünger, den Jesus besonders liebte, ihn folgte. Jener Jünger, der sich damals beim Abendessen zu Jesus hinübergelehnt und ihn gefragt hatte, Herr, wer wird dich verraten? Als Petrus ihn sah, fragte er Jesus, Herr, und was wird aus diesem hier? Jesus erwiderte, wenn ich will, dass er am Leben bleibt, bis ich wiederkomme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Unter den Gläubigen verbreitete sich daraufhin das Gerücht, jener Jünger werde nicht sterben. Dabei hatte Jesus zu Petrus gar nicht gesagt, der Jünger werde nicht sterben. Er hat nur gesagt, wenn ich will, dass er am Leben bleibt, bis ich wiederkomme, was geht es dich an? Das sind also Worte, die hört man nicht ganz oft von Jesus. Ich glaube, das ist sogar die einzige Stelle, wo Jesus genau diese Worte sagt. Hey, du hast eine Frage, aber weißt du was? Es geht dich überhaupt nichts an. Stell dir vor, du fragst Jesus, Herr Jesus, muss ich jetzt nach Afrika gehen, nach Indien oder nach China? Was geht es dich an? Du folge mir nach. Aber Herr, was wird meine Mutter sagen, wenn ich sage, ich muss jetzt nach Afrika gehen, weil der George Ferber hat gesagt, ich muss nach Afrika gehen. Da wird Jesus sagen, was geht dich an? Wisst ihr, das ist eigentlich eine Katastrophe für unser Leben, wenn wir diese Worte hören, wenn wir zwar alles von Gott erwarten, wir möchten auch von Gott hören, was sein Wille ist für mein Leben, das beten wir ja auch immer so oft, wer will nicht den Willen Gottes für unser Leben wissen? Und dann haben wir all diese Fragen und alles, was wir von Gott hören, was geht es dich an? Du folge mir nach. Ist eigentlich eine Katastrophe, weil es widerstrebt unserem Bedürfnis nach einem berechenbaren Gott. Wir wollen ja einen berechenbaren Gott, damit wir entscheiden können, folge ich diesem Gott nach, ja oder nein. Denn wenn Gott so unberechenbar ist, wie soll ich dann den Willen Gottes für mein Leben erkennen und wissen, was ich in meinem Leben tun soll? Aber wisst ihr, was ich denke, unser größtes Problem ist, wenn es um den Willen Gottes geht, denke, unser Problem ist nicht, dass wir nicht wissen, was der Wille Gottes ist für unser Leben. Wir haben das speziell diese Tage ganz deutlich immer und immer wieder gehört. Und du weißt es. Und wenn du die Bibel liest, dann weißt du, was der Wille Gottes ist für dein Leben. Das ist auch nicht wirklich das Thema. Und wir sind sehr viel ermutigt worden, und auch ich möchte euch heute nochmal ermutigen, Jesus nachzufolgen. Folge mir nach. Aber eines haben wir noch nicht besprochen, nämlich die Angst, dass wenn ich eine falsche Entscheidung treffe in meinem Leben, bin ich dann immer noch im Willen Gottes. Ich glaube, das größere Problem ist, dass wir haben die Angst, dass ich aus dem Willen Gottes katapultiert werde, wenn ich vielleicht eine Entscheidung in meinem Leben treffe, die möglicherweise nicht im Willen Gottes ist. Ja, soll ich jetzt nach China gehen, Afrika oder Indien? Das weiß man ja nicht immer so klar, außer jemand sagt mir das ganz klar, so wie gerade eben. Gott spricht nicht immer so deutlich wie ein George Fervor, der sagt, ja, du gehst jetzt nach China, du nach Afrika, du nach Indien. Das wäre schön, wenn Gott immer so deutlich sprechen würde. Und weil Gott nicht immer so deutlich spricht, aber wir trotzdem aufgefordert werden, ihm zu folgen, haben wir manchmal Angst, was, wenn ich diesen einen Schritt falsch setze? Diese eine, wisst ihr, was das größte Problem ist? Wir beten ja oft für offene Türen, dass Gott uns Türen öffnet, damit wir wissen, durch welche Tür wir hindurchgehen sollen. Das Problem ist ja nicht, dass Gott uns diese eine Tür öffnen soll oder nicht. Das Problem ist, so wie hier bei diesem Zelt, das sind lauter Türen, die sind alle offen. Und Gott sagt zu dir, hier hast du 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 20 Türen. Du kannst durch jede Tür hinausgehen. Und du sagst, ja, aber Gott, welche dieser Türen ist die richtige? Gott schenkt uns in seinem Willen die Freiheit, durch 20 verschiedene Türen hindurchzugehen und sagt, du gehst durch die Tür, die du denkst, die richtig ist, weil du meine Stimme hörst, aber leb auch mit den Konsequenzen. Und da wird es problematisch, weil du denkst, ja, was ist, wenn ich die falsche Tür erwische? Bin ich dann noch im Willen Gottes? Meine Frau und ich, wir haben vor 17 Jahren ein Haus gebaut. Da war ich noch relativ jung, bin immer noch relativ jung. Aber damals war ich so 25 und war schon am Tauernhof beschäftigt. Verdient man jetzt auch nicht allzu viel Geld. Und ich hatte auch nicht allzu viel, aber weil ich ein Grundstück bekommen habe von meinen Eltern, ich bin auf einem kleinen Bauernhof aufgewachsen, war die Entscheidung klar, wir bauen ein Haus, weil wir mussten aus der Wohnung ausziehen, wo meine Frau und ich nach unserer Hochzeit gelebt haben. Und das war für mich natürlich schon eine unglaublich aufregende Sache, Haus zu bauen. Und ich habe es jedem erzählt und den Gästen, jeder, der zur Tür hineinkam beim Tauernhof, habe gesagt, hey, weißt du schon, wir bauen ein Haus. Und wollte einfach, dass Leute sich mit mir mitfreuen. Und dann kommt ein Gast auf mich zu und sagt, wie kannst du das tun? Sage ich, keine Ahnung, ich habe noch nie ein Haus gebaut, aber ich werde es irgendwie schaffen. Nein, nein, sagt er, das meine ich nicht. Er sagt, wie kannst du ein Haus bauen, wenn du in einer missionarischen Arbeit wie den Tauernhof arbeitest, was ist, wenn Gott dich vielleicht einmal irgendwo anders haben möchte, zum Beispiel in Afrika oder Indien oder sonst wo, und jetzt baust du ein Haus und setzt dich und legst dich fest und wirst hier sesshaft sozusagen, das kannst du ja nicht tun. Boah, dann habe ich mal geschluckt. Habe mir gedacht, ja, was ist, wenn er recht hat? Ich meine, wenn wir Österreicher ein Haus bauen, und ihr seid wahrscheinlich aus Deutsch auch so, dann bauen wir ein Haus, und zwar für die Ewigkeit. Das muss dann auch halten. Und da will man dann auch wohnen drinnen, und da will man möglichst auch sterben drinnen. Und da habe ich mir eine Zeit lang nachgedacht und mir selber die Frage gestellt, kann es sein, dass ich Gott damit limitiere, seinen Willen in meinem Leben zu offenbaren und zu tun, indem ich ein Haus baue? Und da ist mir eine Sache klar geworden. Wenn ich Gott damit limitiere, seinen Willen in und durch mich zu offenbaren und zu erfüllen und mich da zu gebrauchen, wo er will, nur weil ich ein Haus baue, dann wäre dieser Gott viel zu klein für mich. Viel zu klein für mich. Und ich weiß und ich weiß und ich weiß, nichts, was ich tun werde oder getan habe, wird Gott daran hindern, seinen Plan an dir und an mir zu erfüllen. Weißt du, was diese ständige Sorge mit uns tut, dass wir vielleicht mit einer falschen Entscheidung uns aus dem Willen Gottes bewegen? Die Sorge, uns aus dem Willen Gottes zu bewegen, lähmt uns manchmal so sehr, dass wir überhaupt aufhören, im Glauben zu wachsen. Wir werden so gelähmt und hören auf und bleiben stehen und hören auf, mit Jesus zu gehen, weil wir Angst haben, in die falsche Richtung zu gehen. Wir hatten bei unserem Sommerprogramm mal einen Studenten aus Texas. Und Texas ist ja ein sehr flaches Land, habe ich mir sagen lassen. Und ein Teil unserer Bergprogramme ist, dass wir eben auch klettern gehen. Und da sind wir einen Klettersteig gegangen. Er war so ziemlich am Ende, ich war hinter ihm. Und da haben wir begonnen, diesen Klettersteig hochzuklettern. 1, 2, 3, 5, 10 Meter ungefähr. Und plötzlich blieb er stehen. War so eine relativ steile Wand. Ungefähr bei, ja, nicht einmal 10 Meter, vielleicht bei 8 Meter oder so. Bleibt er stehen und ich sage, was ist los? Geh weiter. Hat nichts gesagt. Sage ich, komm, du musst weitergehen, wir müssen weitermachen, weil irgendwann müssen wir wieder zu Hause sein. Sage ich, kann nicht. Sage ich, wieso kannst du nicht? Sage ich, habe Höhenangst. Sage ich, was? Und das sagst du mir jetzt? Sag ich, komm, dann, ich habe ihn versucht zu ermutigen, weiterzugehen, aber irgendwann nach einiger Zeit habe ich aufgegeben und gesagt, dann müssen wir wieder runtergehen. Komm, hilft eh nichts, ich werde dich da nie durchbringen, gehen wir wieder runter und dann steigen wir wieder ab. Er hat sich nicht bewegt. Sag ich, komm, wir müssen wieder runtersteigen, du willst nicht hochsteigen, jetzt müssen wir wieder runtersteigen. Er hat sich nicht bewegt. Die Angst vor dem Ungewissen, die Angst vor der Höhe hat ihn so gelähmt, dass er weder einen Schritt nach oben noch einen Schritt nach unten gemacht hat. Und es hat ewig gedauert, ihn diese paar Meter wieder auf festen Boden zu bringen. Und genauso ist es oft, wenn es darum geht, im Willen Gottes zu sein und Jesus nachzufolgen. Die Angst, aus dem Willen Gottes katapultiert zu werden, vielleicht durch eine Entscheidung, lähmt uns manchmal so sehr, dass wir überhaupt nicht mehr bereit sind, mit Gott unterwegs zu sein. Und im Glauben zu wachsen. Und ich habe mir gedacht, das Letzte, was ich machen würde, wenn ich Höhenangst habe, ist, dass ich in der Felswand so rumhänge und nichts mache. Da willst du zumindest einen Schritt wieder nach unten tun. Aber wisst ihr, wenn dir Gott heute Nachmittag eines zusprechen möchte, nachdem wir schon alles gehört haben, dann ist es vielleicht diese eine Sache, dass egal, wo du mit Jesus hingehst, Gott wird dich nie irgendwo hinführen, wo die Gnade Gottes dich nicht halten kann. Nie. Und da kommt es nicht immer unbedingt darauf an, ob du durch diese Tür gehst, durch diese oder durch diese Tür gehst. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann kannst du dir eine dieser Türen aussuchen, denn Gott wird dich nie irgendwo hinführen, wo seine Gnade dich nicht halten kann. Wenn du auf die Leute schaust, die Gott berufen hat, seinen Willen zu offenbaren, mit ihnen unterwegs zu sein, zum Beispiel den Abraham. Abraham wusste überhaupt nicht, wo es hingehen soll. Er sagt nur, geh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Hätte Abraham sagen können, ja, aber Gott, was ist, wenn ich den falschen Weg gehe? Was geht es dich an? Du folge mir nach. Zum Jakob hat er gesagt, er muss ihm auch nachfolgen, obwohl der Jakob seine Familie betrogen hat und belogen hat und so weiter und auch vieles falsch getan hat, war trotzdem Jakob immer noch im Willen Gottes. Und auch Jakob hätte viele Fragen stellen sollen, gekonnt und trotzdem hätte Gott zu ihm gesagt, was geht es dich an? Du folge mir nach. David, ein Mann nach dem Herzen Gottes, auch er hat nicht immer die richtigen Entscheidungen getroffen. Bei weitem nicht. Trotzdem war er im Willen Gottes. Petrus war einer der größten Kandidaten. Wie viel hat er verbockt in seinem Leben, in seiner Karriere als Nachfolger Jesu? Und hat Jesus verleugnet. Und hat immer nur die Klappe offen gehabt und immer nicht das getan, was er machen hätte sollen. Und trotzdem war er im Willen Gottes. Und war bereit, Jesus nachzufolgen. Und wisst ihr, was ich daran erkenne in all diesen Geschichten? Jesus beruft den Petrus nicht, weil er nie Fehler gemacht hat, sondern Jesus beruft den Petrus, weil er bereit war, mit beiden Beinen aus dem Boot zu steigen. Jesus ist nicht davon abhängig, ob ich immer alles richtig mache, sondern ob ich bereit bin, ihm zu folgen. Und wenn ich mit Jesus unterwegs bin, dann kann es gut und gerne sein, dass ich manchmal auch Umwege gehen muss in meinem Leben oder vielleicht sogar Entscheidungen getroffen habe, wo ich dann im Anschluss merke, ich muss wieder mich umdrehen, umkehren und die andere Richtung gehen, weil das war eine falsche Entscheidung. Das kann gut sein, aber trotzdem bist du immer noch im Willen Gottes, weil Gott dich nie irgendwo hinführen wird, wo seine Gnade dich nicht halten wird. Es gibt ein schönes Bild von der Golden Gate Brücke in San Francisco, habe ich auch nachgelesen, wo die Golden Gate Brücke gebaut wurde, so Anfang des 20. Jahrhunderts, 1900, keine Ahnung, 36 oder wann sie eingeweiht worden ist, weiß jetzt nicht mehr die Zahl genau. Hat ja über viele Jahre gedauert, diese Golden Gate Brücke zu bauen, die kennt ihr von den Bildern, oder? Diese rot-orange, eiserne Metallbrücke da. Und da habe ich nachgelesen, da sind während dieser Bauphase ganz viele Menschen in den Tod gestürzt. Diese Brücke geht da über diesen San Francisco Bay, der dann, dieses Meer, dieser Meerarm, der da reinkommt nach San Francisco. Und diese schöne, lange, große Brücke und unheimlich hoch. Und wo sie heute da rum und umkraxelt sind, während der Bauphase sind viele in den Tod gestürzt, in das kalte Wasser erfroren, konnten nicht schwimmen etc. Und all diese Unfälle, diese tödlichen, tragischen Unfälle, haben natürlich die Bauzeit unheimlich verzögert. Bis irgendjemand mal auf die schlaue Idee gekommen ist, wir könnten ja ein Netz, so ein Fangnetz, unter die Brücke spannen, damit, wenn jemand runterfällt, nicht gleich in den Tod stürzt, sondern zumindest von diesem Netz aufgefangen wird und wieder rauskraxeln kann und wieder weiterarbeiten kann. Klettern heißt das, klettern. Rausklettern, nicht kraxeln, gell, sagt ihr. Wir sagen kraxeln, aber klettern. Und siehe da, man hat dieses Netz gespannt und nicht nur sind weniger Menschen überhaupt gestürzt, aber wenn sie gestürzt sind, dann sind sie nicht gestorben, sondern sie konnten wieder weitermachen. Und das ist mir so ein schönes Bild von der Gnade Gottes geworden. Denn wisst ihr, ich bin schon oft in meinem Leben gestürzt. Habe ich auch schon oft in meinem Leben verletzt oder andere verletzt. Und viele meiner Entscheidungen waren bestimmt nicht richtig, das weiß ich. Aber ich bin mehr denn je überzeugt, dass ich immer noch im Willen Gottes bin. Und mehr denn je bin ich davon überzeugt, dass die Gnade Gottes mich immer halten wird und auffangen wird, wie ein Netz an der Golden Gate Brücke, auch wenn ich falle. Und ich kann gar nicht so tief fallen, dass die Gnade Gottes nicht mich auffangen kann. Und wenn du dir nicht viel merkst von diesem Wochenende, dann merk dir bitte das. Die Gnade Gottes ist immer tiefer als das tiefste Loch, in dem du steckst. Und sie wird dich auffangen. Und sie wird dich wieder hochheben. Und sie wird dich wieder weiterführen. Ich wünsche mir so sehr, dass auch wenn jetzt du mit so vielen Eindrücken nach Hause gehst und vielleicht jetzt motiviert bist zu sagen, jetzt geht's los, jetzt geht's los, jetzt geht's los. Irgendwohin, aber ich weiß nicht wohin. Und du denkst dir, ja, aber was wird meine Mama sagen, was wird mein Papa sagen, was wird meine Schwester sagen, was wird der Onkel sagen, was werden die sagen? Was geht es dich an? Folge Jesus nach. Schau nicht auf die Menschen um dich herum, schau auf Jesus. Es war so schön, ich glaube es war Anfang 2013 oder 2012. Viele von euch kennen ja noch Hans-Peter Reuer, mit dem ich viele Jahre zusammengearbeitet habe. Und ich und ein anderer Freund, der Chris Thomas, der ist so der Leiter der Fackelträger internationalen Arbeit, noch bis noch 2 Wochen ungefähr, dann scheidet er aus. Aber wir sind mal so einen Klettersteig gegangen, zusammen zu dritt bei uns. Der heißt der Johann-Klettersteig, das ist ein ganz berühmter, schöner, langer Klettersteig, so 600 Höhenmeter, recht vertikal hoch. Und Hans-Peter ist vorausgeklettert, Chris war so in der Mitte drinnen und ich war so hinterher. Und irgendwo so in einer steilen Wand drinnen, wo man so ziemlich weit runterschaut, hat sich Hans-Peter dann umgedreht, hat zum Chris runtergeschaut mit dem Fotoapparat und hat zum Chris 3 Worte gesagt: Lean back, look up and let go. Chris ist Amerikaner, deshalb in Englisch. Weil der Hans-Peter wollte von ihm ein Foto machen und damit das Foto ein bisschen spektakulärer ausschaut am Klettersteig, hat er zu ihm gesagt, lehn dich zurück, schau nach oben und lass los. Und diese drei Worte sind dem Chris bis heute hängen geblieben und er predigt oft darüber, weil er gemerkt hat, es sind diese drei Dinge, diese drei Worte, die Nachfolge eigentlich ausmachen. Lean back, look up and let go. Und wenn du bereit bist, Jesus zu folgen, dann lehn dich zurück in die Fürsorge Gottes und stütze dich nicht auf dein eigenes Können. Schau in das Angesicht Gottes und lass dich von seinen Augen leiten. Die Bibel sagt, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Psalm 32, Vers 8. Aber du musst schon in die Augen Gottes schauen, damit du siehst, wo Gott dich hinleiten will mit seinen Augen. Lehn dich zurück in Gottes Fürsorge, schau in das Angesicht Gottes und lass los von den belanglosen Dingen, an denen wir uns so oft festhalten und dabei keine Hände mehr frei haben, von Gott zu empfangen. Das wünsche ich dir. Wir wissen nicht immer, wo es hingeht. Wir wissen auch nicht immer, was die Konsequenzen daraus sein werden. Aber Jesus sagt, was geht es dich an? Ich schaue auf dich, ich sorge für dich. Meine Gnade wird dich halten und auffangen, auch wenn du stürzt, aber folge mir nach. Gott wird dich nie irgendwo hinführen, wo seine Gnade dich nicht halten kann. Als ich 2001 mit meiner Frau in England zur Bibelschule gegangen bin, habe mir viele liebe Menschen kennengelernt und eine der Studentinnen, Kollegin, hat mir am Abschluss, kurz vor der Abreise, einen kleinen Zettel in die Hand gedrückt, den sie immer in ihrer Bibel gehabt hat. Und diesen Zettel, diesen Brief oder dieses, eigentlich ist es ein Gedicht, möchte ich euch jetzt zum Abschluss vorlesen. Und es ist etwas mit dem Titel Meine Verpflichtung als Christ, so ist es übersetzt, überschrieben. Und ich möchte euch das vorlesen und ich möchte, dass du zuhörst. Und wenn du sagst, das möchte ich auch, dann sprich es in deinem Herzen nach. Es ist mir eine unheimliche Ermutigung geworden, aber auch Herausforderung, meine Augen auf Jesus zu halten. Ich lese euch das vor und dann beten wir noch zusammen und dann schließen wir ab. Ich bin Teil der Gemeinschaft der Ungenierten. Ich habe die Kraft des Heiligen Geistes. Der Würfel ist gerollt. Ich habe die Linie überschritten. Die Entscheidung ist gemacht. Ich bin ein Jünger Jesu. Ich werde nicht zurückschauen, davon ablassen, langsamer werden, abweichen oder still sein. Meine Vergangenheit ist losgekauft. Meine Gegenwart macht Sinn. Meine Zukunft ist sicher. Ich habe beendet das geringe Leben, Gehen auf Sicht, kleine Pläne, unversehrte Füße, farblose Träume, harmlose Visionen, weltliches Gerede, billiges Geben und kleine Ziele. Ich brauche nicht länger Auszeichnung, Wohlstand, hohe Stellung, Beförderung, Beifall oder Popularität. Ich muss nicht immer Recht haben. Der Erste und Beste sein, anerkannt, gelobt, angesehen oder belohnt werden. Ich lebe jetzt durch den Glauben, stütze mich auf seine Gegenwart, gehe in Geduld, bin aufgerichtet durch Gebet und arbeite mit Kraft. Mein Blick ist gerichtet, mein Schritt schnell, mein Ziel der Himmel. Meine Straße schmal, der Weg rau, meine Begleiter wenige, mein Leiter zuverlässig, meine Mission klar. Ich kann nicht gekauft, bloßgestellt, umgeleitet, weggelockt, umgedreht oder getäuscht werden. Ich will nicht zurückweichen im Angesicht von Opfern, zögern in der Gegenwart des Gegners, verhandeln am Tisch des Feindes. Ich werde nicht aufgeben, den Mund halten oder davon ablassen, bis ich aufgestanden, erfüllt, fertig gebetet, abbezahlt und gepredigt habe für den Grund Christi. Ich bin ein Jünger Jesu. Ich muss gehen, bis er kommt, geben, bis ich mich niederlassen kann, predigen, bis alle es wissen und arbeiten, bis er mich stoppt. Und wenn er kommt, wird er kein Problem haben, mich anzuerkennen. Meine Fahne ist gehisst. Jesus Christus, wir danken dir so sehr, dass wir das Geschenk der Gnade bekommen haben. Und bestimmt gibt es auch viele Fragen nach so einem Wochenende wie dieses. Aber Jesus, ich danke dir so sehr, dass du unsere Sorgen und unsere Fragen kennst. Und ich danke dir, dass wir in deiner Gnade, so wie das Paulus sagt im Römer Kapitel 5, stehen dürfen. Und dass deine Gnade uns nie irgendwo hinführt, wo sie uns nicht halten kann. Und dass es letztendlich nicht darauf ankommt, wohin wir gehen oder was wir tun, sondern dass wir es mit dir gemeinsam tun. Und ich danke dir, Herr Jesus, für die Freiheit, dass du uns oft nicht nur eine Möglichkeit schenkst, sondern viele Möglichkeiten. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass du uns auch hilfst, die rechte Entscheidung zu treffen. Aber wir wollen keine Angst haben davor. Weil wir wissen, Herr Jesus, du bist bei uns. Und wenn wir heute nach Hause gehen, nach Hause fahren, Herr Jesus, dann wollen wir in diesen Frieden nach Hause gehen, in diesem Wissen, dass du für uns sorgst, egal wohin wir gehen. Und dass deine Gnade immer tiefer geht als das tiefste Loch, in dem wir uns manchmal befinden. Und deshalb wollen wir lernen, uns zurückzulehnen, aufzuschauen und loszulassen, um dir nachzufolgen. Wir loben und preisen dich und lieben dich, Herr Jesus. Amen.